Als Lehrender lernt man, klar, weil du durch die Aktiven natürlich, lernst. Und dann gibt es natürlich Faktoren von außen. Es gibt dann immer wieder andere Nationen, die sich weiterentwickeln. Und man muss halt auch reagieren und auf Leistungsentwicklung reagieren. Und dementsprechend kommt man ins Agieren, muss sich weiterentwickeln, muss besser werden als die anderen, muss Vorreiter sein, man muss mutig sein. Aber das sind die ganzen Punkte, die es wahnsinnig interessant macht.
Komm, dampf nochmal!
Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins. Glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcast. Dem Podcast, der den Trainern in Deutschland eine Stimme geben soll. Denn wir als DOSB denken, dass diese Stimme viel zu wenig gehört wird. Obwohl Trainer im Sportsystem eine Schlüsselfunktion einnehmen. Sie sind viel mehr als Trainer. Sie sind Mentoren, Psychologen, und vereinen ganz, ganz viele Rollen in einer Funktion. Und es gibt verschiedenste Trainer. Es gibt den ehrenamtlichen Trainer an der Basis, es gibt den Bundestrainer, es gibt den Nachwuchstrainer, es gibt aber auch Trainerausbilder. Und mit all diesen Leuten wollen wir sprechen, so dass wir ein gutes Bild der Trainer in Deutschland nachher bekommen. Ja, und heute sprechen wir mit einem Bundestrainer, passend zur Wintersaison, mit einem Bundestrainer aus dem Wintersport. Und ich freue mich ganz herzlich, dass René Spies bei uns zu Gast ist. Er ist Bundestrainer der deutschen Bobfahrerinnen und Bobfahrer. Herzlich willkommen, René. Und wir starten immer den Podcast mit einer kleinen Vorstellung. Also stell dich doch mal selber den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Wie gesagt, mein Name ist René Spies. Ich bin mittlerweile jetzt schon 46 Jahre. War früher Bobathlet über viele Jahre. War aktiv von 89 bis 2006, war bei zwei Olympischen Spielen, bin immer der Medaille hinterhergerannt. Es hat zweimal oder habe die Medaillenränge zweimal knapp verfehlt und freue mich natürlich, dass ich jetzt auch Athleten wieder begleiten kann. Als Trainer, ich habe im Juniorenbereich angefangen, bin alle Stationen des Trainerdaseins durchlaufen, war auf der Trainerakademie, bin dann über den Europacup wieder in den Weltcup, war dann stellvertretender Cheftrainer über ein paar Jahre und bin seit 2016 jetzt Cheftrainer in der deutschen Bobmannschaft.
Jetzt, wenn wir über Bundestrainer reden, dann hat sicherlich jeder da draußen Jogi Löw im Kopf. Den kennt man als Bundestrainer. Was macht denn ein Bundestrainer im Bob? Wie sieht die tägliche Arbeit aus?
Also das unterscheidet sich schon sehr stark oder man kann sehr stark unterscheiden zwischen der Sommerarbeit und der Winterarbeit. Im Winter, das ist eigentlich die Hauptarbeitszeit. Dort sind wir von Oktober bis mittlerweile Mitte März komplett unterwegs, bis auf ein paar Tage. Aber die Tage Ruhe, die hat man dann auch mit viel organisatorischen Sachen zu tun. Also von Oktober bis Mitte März ist dort Land unter. Und da sind wir auch nicht so ansprechbar für die Welt draußen, sondern sind da in unserem Metier und bereisen oder gehen erst in die Selektionsrennen, dann kommt die Weltcup-Phase und meistens dann der Höhepunkt. Bei uns ist es so, wie im Biathlon auch, dass wir jedes Jahr die Weltmeisterschaft haben, ausgenommen dann das Olympische Jahr, wo der Höhepunkt dann die Olympischen Spiele sind. Nach der Saison ist vor der Saison, das heißt, da geht es in die ganze Organisation, in die Planung der nächsten Jahre, in die Strukturplanung rein, die Saisonanalyse, das sind alles Dinge, die erledigt werden müssen. Das ist eigentlich so die 2-3 Wochen nach der Saison, wo man auch nochmal richtig zu tun hat, um die Saison aufzuarbeiten, die nächste Saison vorzubereiten. Dann kommen meistens viele Sitzungen in den Monaten Mai, Juni. Am Anfang meines Cheftrainer-Daseins habe ich auch noch ein paar Athleten athletisch mitbegleitet. Das mache ich seit der letzten Saison nicht mehr, bereise dann einfach die Stützpunkte und bleib so in Kontakt mit den Athleten auf dem Laufenden. Und ja, als Cheftrainer planst du, organisierst du auch die Struktur, bringst die Struktur voran. Das geht eigentlich auch das ganze Jahr über und bereist viele Sitzungen, musst die Sportart repräsentieren auch. Und dann gibt es eigentlich 2 Monate im Sommer, wo die Arbeit ein bisschen weniger wird, wo ich nicht mehr 3 Nächte in der Woche unterwegs bin. Das sind die Monate April, Mai, Juni so. Und dann gibt es auch mal sogar Wochen, wo ich alle Nächte zu Hause schlafe. Und das sind eigentlich so die schönen Monate. Und im September kommen dann schon wieder die ersten Leistungstests und die Vorbereitung für die neue Saison. Ja, und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Wenn du es jetzt mal runterbrichst auf einen Tag im Winter, wie sieht da der Tagesablauf eines Trainers aus?
Hängt ganz davon ab, wie die Trainingszeiten liegen, das heißt die Bahnzeiten. Wenn ich jetzt so einen ganz normalen Tag habe, dann ist meistens 7 Uhr Frühstück, dann geht es relativ zeitnah zur Bobbahn. Wenn man jetzt mal einen Trainingsstart von 9.30 Uhr oder 10 Uhr nimmt, dann geht man mit den Pilotinnen und mit den Piloten in die Bahn. Versucht sich die Bahn zu erarbeiten. Im Winter dann hat man diese 3-4 Stunden das Bahntraining, dann geht es zum Mittagessen. Dann macht man meistens die Analysen des Vormittages, sprich, was ist auf der Bahn passiert, die Zeitanalysen, Geschwindigkeitsanalysen. Dann kommen die Athletiktrainingseinheiten. Wir haben viele Athleten bei uns. Wir sind mit 23 Aktiven im Schnitt unterwegs. Dementsprechend kommt dann die Athletikphase. Es gibt dann nicht einfach 2 Stunden im Kraftraum, sondern da gibt es Aktive, die machen Sprünge. Es gibt Aktive, die sprinten an dem Tag. Es gibt Aktive, die machen Athletiktraining. Dementsprechend teilen wir uns das immer so ein bisschen auf. Aber das sind auch so die 3-4 Stunden, die man dann verbringt. Dann geht es zum Abendessen und dann kommen die Gespräche, die man eigentlich, es gibt jeden Tag Gespräche oder Redebedarf. Wir sind insgesamt knapp 40 Leute, die unterwegs sind. Da stehen immer Themen an. Das ist dann die Zeit nach dem Abendessen. Ja, und dann beendet man früher oder später den Tag, telefoniert nochmal mit der Familie und ja, dann geht's wieder von vorne los. Am Wochenende sind die Wettkämpfe. Da sieht das dann ähnlich aus, weil da folgen dann noch mehr Analysen im Nachlauf und dann kommt ein Reisetag, weil wir mitunter auch ja praktisch auch weite Reisewege haben, dementsprechend lange Reisetage und dann geht's wieder von vorne los.
Wenn du jetzt in einer Runde bist, wo dich nicht viele kennen und du dann in das Gespräch kommst, was machst du eigentlich? Und du sagst, du bist Bundestrainer, was kommen da für Fragen? Vielleicht sogar Vorurteile auf dich zu?
Ach, das weiß ich, ja klar, das kommt immer der Vergleich mit Jogi Löw und verdienst du ähnlich viel oder wie sieht die Sache aus oder wie oft arbeitest du, was machst du zwischen April und Oktober? Das gebe ich aber auf, jetzt da viel drüber zu reden, weil das ist wahrscheinlich auch so eine vorgefertigte Meinung, dass man dann einfach im Winter beruflich viel zu tun hat und im Sommer ein bisschen weniger. Das war ganz lustig. Ich war gestern bei der Post, da hat mich so eine Mitarbeiterin, habe ich ein Paket abgegeben und habe ich das Paket abgegeben und dann hat die Postmitarbeiterin mir gesagt, heute geben Sie mal das Paket ab, Sie haben ja auch jetzt viel Zeit im Sommer. Und das Lustige war, ich war genau 6 Tage unterwegs, komplett in 5 verschiedenen Hotels, 5 verschiedenen Orten und bin genau eine Stunde vorher nach Hause gekommen und habe meinen Sohn dann abgeholt von der Schule und habe das Paket noch vorbeigebracht. Aber da reagiert man dann gar nicht drauf, weil ich glaube, das ist schwer vermittelbar, weil du als Cheftrainer eigentlich immer unterwegs bist, du bist immer ansprechbar. Es gibt keinen Tag, auch im Sommer, wo man nur 3 Gespräche hat oder so. Es gibt immer Probleme. Wir haben 100 Aktive, wir haben 25 Trainer im Verband, da stehen Vereine hinter, Verbände hinter, Manager hinter, teilweise irgendwelche Interessentengruppen, die dann auch noch was von dir wollen, die dir ein Produkt anbieten wollen. Deshalb ist eigentlich jeden Tag immer Wohling bei mir und es wird auch im Sommer nicht langweilig. Es gibt jetzt nicht einen Tag, wo kein Anruf kommt oder so. Das gibt's nicht. Gibt's auch im Urlaub nicht.
Also ist die Rolle des Trainers zu komplex, um sie in so einem kurzen Gespräch jemanden zu erklären?
Ich glaube, das kommt das kommt immer drauf an. Ich glaube, als Cheftrainer bist du halt für alles verantwortlich und dementsprechend rufen dich auch ganz, ganz viele Leute an. Also die Nummer, die geht dann rum und dementsprechend ist der Bereich halt sehr vielfältig. Ich denke, das kommt immer darauf an. Ich denke, ein Stützpunkttrainer und ein Bundesstützpunkttrainer hat dann viel mehr noch mit den Aktiven zu tun und da liegen halt die Schwerpunkte. Ich glaube, das verschiebt sich einfach.
Aber in diesen vielfältigen Rollen, die man als Trainer einnimmt, was ist deine Lieblingsrolle?
Die Lieblingsrolle ist tatsächlich, mit Aktiven zu arbeiten. Und ich habe ja gerade beschrieben, man bekommt viele Anfragen, viele Anrufe. Und ich bin zum Beispiel nie genervt, wenn mich ein Aktiver anruft oder wenn mich ein Trainerkollege anruft. Auch wenn das später ist oder zu irgendwelchen Uhrzeiten, wo andere das Handy aushaben. Das sind Sachen, dafür bin ich da und das macht mir besonders Spaß und die Arbeit macht mir einfach auch besonders Spaß mit Leuten zu sehen, wie sich Athletinnen und Athleten entwickeln, positiv entwickeln oder manchmal zu Höhepunkten auch in eine falsche Richtung. Das ist für mich sehr, sehr interessant oder wie man auch Erfolg organisieren kann.
Welche Kompetenzen muss man dafür mitbringen?
Ja, das fragt man sich immer wieder. Ich bin ja ein mich ewig fragender Trainer und hinterfragender Trainer. Ich glaube, man sollte schon die Kompetenz mitbringen, dass man moderieren kann, dass man vermitteln kann, dass man die Kanäle offen hält zu den Aktiven und zu den Trainern. Ich glaube, das ist, und zu den Partnern, ich glaube, das ist, sehe ich fast die Hauptaufgabe. Und das versuche ich auch, dass das gut gelingt. Und ich hoffe, dass es einigermaßen gut gelingt. Für alle wird das nie gut sein. Das ist auch klar in meinem Beruf. Aber ich glaube, das ist so eine Hauptaufgabe oder ein Hauptmerkmal, was ein Cheftrainer mitbringen sollte.
Dieses Stichwort, was mir da immer einfällt, ist dieser, als Trainer ist man lebenslang Lernender, aber auch lebenslang Lehrender. Ist es das, was den Reiz ausmacht?
Ja, das ist der besondere Reiz. Als Lehrender lernt man, klar, weil du durch die Aktiven natürlich lernst. Und dann gibt es natürlich Faktoren von außen. Es gibt dann immer wieder andere Nationen, die sich weiterentwickeln. Und man muss halt auch reagieren und auf Leistungsentwicklung reagieren. Und dementsprechend kommt man ins Agieren, muss sich weiterentwickeln, muss besser werden als die anderen, muss Vorreiter sein, man muss mutig sein. Aber das sind die ganzen Punkte, die es wahnsinnig interessant macht.
Wann hast du entschieden, dass du gerne Trainer werden willst?
In der Tat schon während meiner aktiven Zeit, das waren die letzten 3 Jahre, sage ich jetzt mal. 2006 habe ich aufgehört, circa ab 2003 wurden schon die ersten Gespräche im Landesverband in Nordrhein-Westfalen mit mir geführt, dass man sich das vorstellen kann, mit mir zu arbeiten. Ich konnte mir das auch vorstellen, schon in der Zeit. Und dann kam das Karriereende so ein bisschen früher als geplant, aber dann habe ich diesen Schritt auch sehr schnell vollzogen und habe auch gleich eine leitende Aufgabe übernommen im Stützpunkt, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe als junger Trainer.
Gab es Vorbilder? Also ich kann mir vorstellen, im Positiven wie Negativen, dass man sich als Athlet denkt, ja, also wenn ich Trainer werden will, dann aber nicht so.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Es war so, dass ich, wie gesagt, nicht super erfolgreich war. Als Sportler, ich habe, wie gesagt, das große Ziel nicht erreicht, diese Olympiamedaille, und habe natürlich auch mit vielen Trainern zusammengearbeitet und auch teilweise zusammenarbeiten dürfen. Und dementsprechend habe ich mir immer negative Beispiele auch rausgesucht, wo ich gesagt habe, wenn du Trainer bist, dann wirst du das unbedingt vermeiden. Das darfst du nicht mit deinen Aktiven machen, weil ich selber gespürt habe oder auch bei anderen gemerkt habe, was das mit den Athletinnen und mit den Athleten macht. Und ich habe natürlich auch tolle Trainer gehabt, wo ich mir auch viel mitgenommen habe. Ich hoffe auch immer noch auch anwende heutzutage, und dementsprechend hat man da schon sehr, sehr viel gelernt und sich eigentlich schon so eine Richtung gemacht, was du nicht machen darfst und wo du unbedingt hin musst.
Gibt es bestimmte Momente, an die du dich zurückerinnerst als Athlet in einer Situation mit deinem damaligen Trainer, die dich irgendwie geprägt hat, die du besonders, an die du dich zurückerinnerst?
Ja, auf jeden Fall. Das waren zum Beispiel ja, die Tage nach, nachdem es bei Olympia nicht geklappt hat, dass da einfach wenig Kommunikation war. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich genau weiß, wie wichtig dann Unterstützung war. Ich weiß auch, dass das Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Da gab es auch Trainer, die mir sehr viel Vertrauen geschenkt haben, wo ich sehr von profitiert habe und andere auch wieder nicht. Das waren so die, eigentlich so die Hauptpunkte. Und ich glaube, für den Trainerberuf war das sehr, sehr lehrreich, dass man nicht so erfolgreich war. Weil wenn einem alles zufällt und man immer auf Wolke 7 schwebt, dann durchlebt man genau diese Höhen und Tiefen nicht. Und ich glaube, ich habe es gemerkt jetzt, bei den letzten Olympischen Spielen, wo wir sehr erfolgreich waren, waren natürlich welche, bei denen hat alles geklappt und da war alles super, aber wir haben auch welche gehabt, bei denen hat es überhaupt nicht geklappt. Und da konnte ich mich in dem Moment sehr, sehr gut reinversetzen und habe dort hoffentlich auch einigermaßen gute Worte gefunden.
Sind also die besseren Trainer sind nicht die Top-Athleten vorher gewesen?
Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl für mich. Ich habe auch Trainer erlebt, die sehr, sehr erfolgreich waren und die haben, glaube ich, manchmal nicht so die Empathie, was den Leuten vorgeht, die einfach nicht immer erfolgreich sind, die nicht immer durch die Wand gehen, die Furcht vor Misserfolg haben. Und da glaube ich, das können die anderen Trainer besser, was aber nicht heißt, dass im Gesamten dann der andere Trainer nicht besser ist, weil ich glaube, das sind meistens auch Typen, die erfolgreich waren, die dann durch Wände gehen, Strukturen ebnen können. Deshalb würde ich das nicht pauschal so sagen.
Muss man sich als Bundestrainer von seinem Vorgänger in irgendeiner Art und Weise absetzen? Muss man was Neues reinbringen?
Das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, sondern bei uns war es so, der Vorgänger war Christoph Langen. Der war ein bisschen lauter und ein bisschen forscher als ich. Das war auch ein sehr erfolgreicher Trainer. Der ist auch durch viele Wände gegangen. Der ist auch manchmal vor Wände gelaufen. Und das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, weil ich mit ihm zusammen ja schon Sachen auf den Weg gebracht habe und wovon ich auch komplett überzeugt war. Und ich war dann einfach ich als Trainer. Ich war halt einfach ein bisschen ruhiger als er und ich habe nie, oder es gab wenige Sachen, wo ich gesagt habe, die mache ich jetzt anders. Natürlich hat man eine Vorstellung und macht auch vielleicht in der Ansprache ein paar Sachen anders, aber jetzt nicht grundsätzlich, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt um 180 Grad drehen und mache jetzt genau was anderes. Das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, als ich angefangen habe. Gar nicht.
Was sind die drei, wenn du dich als Trainer beschreiben würdest, was sind so diese drei Attribute, die du dir zuschreiben würdest?
Unbedingt Verlässlichkeit, mit großem Abstand das Attribut Nummer eins. Und da habe ich auch viel gelernt als Trainer. Es gab zwei, dreimal die Situation, wo ich Sachen nicht versprochen habe, aber gesagt habe. Und das dann sportpolitisch nicht ganz halten konnte. Da sind Umstände zum Tragen dann gekommen, wo ich dann abweichend handeln musste. Wie gesagt, waren nur ganz wenige, aber für mich ist Verlässlichkeit ganz, ganz wichtig. Deshalb wird man vorsichtiger im Formulieren. Aber Verlässlichkeit ist für mich das höchste Gut. Das erwarte ich auch von Aktiven, dass sie, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass es zuverlässige Athleten sind und dass die Athleten sich auf mich verlassen können. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich selber nicht ernst nimmt als Trainer, dass man mit Humor an die Aufgabe rangeht. Bis zu einer gewissen Grenze geht das bei mir auch sehr, sehr gut. Ja, und dann, glaube ich, muss man konsequent sein und man darf keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen.
Wenn wir über Erfolg reden als Trainer, was macht dich denn glücklicher? Die kleinen Schritte, wo du siehst, da passiert was im Training, oder der ganz große Erfolg, 3 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen als Trainer zu gewinnen?
Also der Moment, 3 Goldmedaillen zu gewinnen, das ist ja irgendwie so ein kurzer Moment, wo man geflasht ist. Ich war immer so ein Typ, wo das relativ schnell wieder abgeebbt ist, dieses euphorische Gefühl. Das ist mit Sicherheit ein Gefühl, was man, ich weiß nicht, ob ich es nochmal erleben werde. Ich meine, das wäre toll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr passiert, ist höher, als dass es nochmal passiert. Das wird immer bleiben, weil diese 3 Goldmedaillen waren ja so speziell, weil wir aus einer Situation rausgekommen sind, wo wir richtig erfolglos waren, wo wir richtig Probleme in vielen Bereichen hatten, wo alle gesagt haben, das funktioniert 2018 überhaupt nicht, wenn es funktioniert bei den Männern, eventuell mit viel Glück, wenn ihr viel Glück habt. Bei den Frauen wird es auch keine Medaille geben. Und aus dieser Situation heraus, mit einem wahnsinnigen Kampf über 2 Jahre, mit von mir natürlich auch vollem Risiko, diesen Job anzunehmen in so einer Situation, weil hätten wir diese Medaille nicht gemacht, dann hätte ich den Job auch sofort wieder an den Nagel hängen müssen. Deshalb war das einzigartig, auch dieses Gefühl wird auch nicht mehr kommen. Also das war schon was Herausragendes, was man auch mit der Erreichung von kleinen Zielen ja nie erreichen kann. Das ist ja, dafür leben wir ja. Das ist ja, jeder Sportler lebt ja dafür, eine olympische Goldmedaille zu machen und jeder Trainer lebt dafür, diese Goldmedaille zu machen. Deshalb wird dieses Gefühl, kannst du ja nicht erreichen. Kannst du nicht mehr erreichen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Allerdings werde ich das auch nicht mehr reproduzieren können. Aber auf dem Weg dahin hast du natürlich ganz, ganz viele Ziele. Und das, glaube ich, befriedigt einen schon, wenn man Sachen einleitet, wenn man Umbrüche einleitet, wenn das dann funktioniert. Das sind natürlich so die Sachen, die einen als Trainer dann glücklich machen.
Die Situation vor Pyeongchang war besonders, weil es besonders, also weil der Erfolg nicht da war bei den Spielen davor. Also war es ein großer Druck,
ja,
der auf dir gelastet,
ja,
hat.
Ja, ein brutaler Druck. Ein brutaler Druck. Wir haben dann ja auch so eine Doppelmaterialschiene gefahren, einmal mit der FAS, mit den Bobs, und haben dann noch so einen österreichischen Hersteller mit ins Team geholt, also auch ein Novum. Das hat brutal viel Energie geraubt. Und wenn man auch nochmal nicht nur diese 4 Jahre zurückspult oder die 2 Jahre, seitdem ich das gemacht habe, sondern auch die Saison und da mal genau hinguckt, dann haben wir die Übersee-Weltcups am Anfang der Saison. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir mit einer Medaillenhoffnung Lochner gar nicht in den zweiten Lauf gekommen. Also nicht unter den Top 20 gewesen, mit Francesco Friedrich zwischen 10 und 20, wo die Zeitungen uns schon runtergeschrieben haben. Also allein dieser Start in den Weltcup, da war überhaupt nicht damit zu rechnen, dass das am Ende gut läuft. Und dann haben wir wirklich nochmal Entscheidungen getroffen, die genau aufgegangen sind am Ende. Zeitgleich dann mit Franz, dem haben wir nochmal einen neuen Bob verpasst. Es ist dann alles aufgegangen zum richtigen Zeitpunkt, aber es war kurz vor knapp. Und wenn man allein diese Geschichte in der Saison, die war schon unfassbar. Und mit den Sachen zuvor war das, ja, das waren Sachen, die ich dort gar nicht geglaubt habe. Und bei mir ist aber das gar nicht rausgekommen, sondern wir haben die Goldmedaille gemacht, wenn ich das so weiter beschreiben darf. Ja, wir haben also die Goldmedaille gemacht und im Zweierbob der Herren. Und dann ist das so, boah, Goldmedaille, super, abgehakt, jetzt kommen Frauen, weil das direkt danach war. Und ja, da war es auch so, dass sich dann noch eigentlich unsere bester Bob verletzt hat, die Pilotin und Anschieberin im Training, wo eigentlich alles gegen uns stand. Und dann schafft es Maria Mayamanka eigentlich als Nummer 2, diese Goldmedaille zu machen, die eigentlich auch unmöglich war. Wo wir dann so gedacht haben, unglaublich, ganz kurz, wieder so eine Stunde, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kommt Vierer, und dann wussten wir im Vierer, das war eigentlich unsere beste Disziplin von allen, haben wir gedacht, habe sogar ich dann gesagt, obwohl ich ja immer ein bisschen pessimistischer bin, habe ich gedacht, einer von den dreien muss das jetzt irgendwie machen, weil wir auch in der Saison am Ende sehr, sehr gut waren. Und dann war das der letzte Lauf, wo wir die Silbermedaille mit Nico Walter schon sicher hatten oder die Goldmedaille. Das heißt, es war schon klar, ein deutscher Bob gewinnt. Und dann ist Francesco Friedrich in die Passage, gibt es eine Passage 13, 14, das ist die einzige Stelle, wo man stürzen kann nach unten. Mhm. Und erst als er mit allen 4 Kurven in dieser Kurve war, weiß ich noch, sind mir die Tränen runtergelaufen in diesen letzten 3 Kurven, in den letzten 10 Sekunden. Ich habe die dann für die Kamera noch weggewischt, aber das ist dann so aus mir rausgebrochen. Das war so ein unvorstellbares Gefühl, weil, wie gesagt, die haben uns alle totgeschrieben, wir waren schon weg, wir waren am Anfang der Saison weg, wir haben extreme Entscheidungen getroffen in der Saison noch, auch mit Material, und dass das dann so geklappt hat, also wenn ich da noch reingehe, das kann ich auch noch reproduzieren, das war das Unvorstellbarste, und das werde ich auch nie wieder, also diese Emotion wird nie wieder so sein, denke ich. Ja.
Aber hattest du irgendwelche Mechaniken, um mit diesem enormen Druck umzugehen?
Eigentlich nicht. Das war auch nicht so, dass mich das erdrückt hat, weil man ja eigentlich immer in der Arbeit drin ist und es geht ja immer weiter und so. Wie gesagt, ich glaube, dieser Ausbruch dann und diese Erleichterung, die hat, hat mir selber auch erstmal gezeigt, unter was für einen Druck ich gestanden habe. Weil ich konnte eigentlich in dem Jahr ganz gut damit umgehen. Es war jetzt nie so, dass ich jetzt abends gesessen habe und habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei. Also schon in die Bereiche denkt man schon, es muss jetzt was passieren und so, aber jetzt nicht, dass ich da gesagt habe und jetzt stehe ich nicht mehr auf, weil der Druck ist jetzt so groß. Das war nicht so.
Aber Trainer ist schon ein Fulltime-Job, den nimmst du auch mit nach Hause. Du hast gerade erzählt, dass es beim Amtsantritt natürlich auch ein Risiko da war, dass wenn es schief geht und dann diese 2 Jahre weg von der Familie, auch das sicherlich ein Trainerthema, ja. Dieses viel unterwegs sein.
Ja.
Wie siehst du es jetzt mit dem Abstand?
Also Druck bei Olympia, also es war so im Olympia, es gab mit Sicherheit nicht einen Tag, wo ich nicht an Olympia gedacht habe. Also das hat es in diesem Jahr, hat es das nicht gegeben. Weil es waren immer Themen präsent, wo ich gedacht habe, da müssen wir noch, da müssen wir noch, da müssen wir noch. Wie können wir da noch, also da gab es mit Sicherheit keinen Tag, wo Olympia nicht präsent war. Danach habe ich das schon gelernt. Jetzt ist das schon so, weil ich glaube, dass wir eine ganz gute Struktur haben. Wir haben gute Trainer, die hinter mir stehen, denen ich vertrauen kann, wo ich einfach auch mal loslassen kann. Also nach Olympia habe ich das jetzt schon gelernt, das ist jetzt schon eine ganz andere Situation als vor Olympia. Das ist auch so ein Entwicklungsprozess, wo ich loslassen kann.
Was brennt dir unter den Nägeln, wenn du dir das Berufsbild Trainer anguckst? Da ist einmal, dass es mit der Familie nicht ganz so gut vereinbar ist, sage ich mal. Was brennt einem da besonders unter den Nägeln?
Also das Hauptthema, was mir immer unter den Nägeln brennt, ist das Berufsbild Trainer. Das ist ganz, ganz klar. Und da muss man auch ganz, oder kann man sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück gehabt habe, dass es mir auch finanziell sehr gut geht. Es geht da also nicht um mich, sondern es geht um die ganzen Stützpunkte und Landestrainer. Und da ist die Bezahlung einfach nicht adäquat. Das ist ganz klar für das, was wirklich die große Anzahl der Trainer leisten, auch stundenmäßig leisten. Das wird überhaupt nicht finanziell überhaupt nicht gewürdigt. Da ist ein riesen Nachholbedarf, genauso wie die Vertragssituation, wo es nur Jahresverträge gibt, wo die sich manchmal schon arbeitslos melden müssen. Das ist eine Katastrophe. Am Ende sollen wir Spitzenleistung produzieren, sollen professionell mit Athleten arbeiten, eine Spitzenleistung produzieren. Und das mit der Bezahlung und mit den Verträgen, das wird nicht funktionieren. Da laufen wir ja mittlerweile auch schon in die große Lücke rein. Ich denke, das ist auch überall bekannt. Also dem DOSB habe ich das Gefühl, dass das angekommen ist und dass da auch was gemacht wird. Und ich hoffe jetzt, dass wir schaffen, die Politik zu überzeugen, weil am Ende, wenn man mal den Bundeshaushalt sieht, dann läuft ein ganz, ganz kleiner Teil in den Spitzensport. Und ich glaube, mit relativ, für den Gesamthaushalt relativ kleinen Mittelaufwuchs kann man eine Menge bewirken. Und ich glaube, dass da alle auch eine Verantwortung haben, weil am Ende ist das natürlich ein kleiner Bereich, der Spitzensport macht, der Athleten ausbildet. Aber wir müssen ja immer sehen, dass von den paar hundert oder paar tausend Athletinnen und Athleten, die mal eine WM, EM, WM, Olympia sehen, dass das ja nur 3-5% sind von denen, die ankommen, die im System waren. Also der Rest hat aber auch diese ganzen Systeme durchlaufen und hat die Werte mitbekommen. Ne? Und da kommen mit Sicherheit dann auch sehr leistungsbereite Leute in die Wirtschaft rein. Also ich glaube, dass die Gesellschaft auch einen riesen Mehrwert hat von dem ganzen System. Und ich glaube, dass es dann Mittelaufwuchs geben muss für leistungsbereite Menschen und vor allen Dingen für leistungsbereite Trainer, die sich wirklich aufopfern, teilweise für ihre Athleten oder im größten Teil aufopfern für ihre Athleten, und die müssen einfach sauber bezahlt werden. Und nur dadurch bekommt man auch ein anderes Bild in der Gesellschaft für Trainer. Das ist aus meiner Sicht, kann man viel über Anerkennung reden, aber Grundlage der Anerkennung ist eine Aufstockung der Trainergehälter und mit langfristigen Verträgen, dass die Trainer einfach in Ruhe arbeiten können. Und ich glaube, dann kann man auch mit dem, was man macht, für das, was man brennt, einfach wie bei uns, wo man einfach 5 Monate weg ist. Da gibt es in anderen Bereichen, die hätten 5 Monate dann frei für die Stunden, die man macht. Ich glaube, dann kann man auch gut damit leben.
Okay, wir kommen zum Ende. Die halbe Stunde ist schon rum.
Ach nein.
Ja, es geht immer recht zügig.
Ja.
Zwei Fragen noch zum Abschluss. Was hast du beim Sport gelernt?
Ich habe gelernt, dass wenn man hinfällt, wenn man Niederlagen hat, dass man dann zwar ganz unten am Berg steht, aber dass es in den meisten Fällen auch wieder bergauf geht, wenn man das will und wenn man daran arbeitet. Und dementsprechend sind vielleicht Rückschläge auch im Privaten, ich rede jetzt nicht von schweren Krankheiten, aber Rückschläge auch im privaten oder beruflichen Bereich, kann man damit besser umgehen und kann besser wieder aufstehen, glaube ich, das lernt man. Man lernt Disziplin, Verlässlichkeit, das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für das Leben. Und ich bleibe jung als Trainer, das ist auch eine ganz tolle Sache.
Das wäre die zweite Frage gewesen. Was hast du als Trainer gelernt?
Als Trainer.
Speziell.
Genau. Auch die Bereiche und ja, das, was eigentlich schön ist an unserem Beruf, ist, dass man schon sieht, wie die Gesellschaft sich verändert oder wie die Jugendlichen sich verändert oder die jungen Menschen. Wie unsere Trainer waren, wie wir waren, wie die jungen Menschen jetzt waren. Da gibt es schon viele Parallelen.
Und neue Herausforderungen.
Und ganz viele neue Herausforderungen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch immer weiterentwickeln, weil die Maßstäbe von uns, die können wir gar nicht mehr anlegen. Und da komme ich wieder zurück auf den Anfang. Wichtig ist, dass wir die Kanäle offen haben. Und ich glaube, wenn du nicht mithältst mit dem Fortschritt und zum Beispiel in jeder Situation Handys verbietest, dann glaube ich, hältst du die Kanäle nicht offen. Also es hat sich da was geändert und du musst auch eine gewisse Lockerheit haben und kannst das nicht mehr so machen wie vor 20 Jahren. Und das ist, was man mitnimmt, und da bleibt man immer ein Stück weit jung, auch wenn man manchmal sehr ernst gucken muss und innerlich zerreißt es einen. Und das sind eigentlich so die schönen Seiten des Trainerdaseins.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und
mir auch, danke.
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg
vielen
im
Dank.
Trainerleben.
Ja, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, René, dass du dir Zeit genommen hast. Aber vielen Dank auch an euch da draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr selber aktive Trainer seid, wenn ihr in unsere Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland kommt. Da gibt es einen regen Austausch zum Thema. Wenn ihr da Ideen habt, wen wir nochmal in diesen Podcast holen sollen, dann könnt ihr sie natürlich auch da reinschreiben. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Trainer in Sport Deutschland Podcast abonniert. Redet darüber, teilt ihn in eurer Community, da so, dass noch mehr Leute zuhören. Denn der Trainer in Deutschland, die Trainerinnen in Deutschland haben eine Schlüsselfunktion inne und brauchen mehr Aufmerksamkeit. Dafür stehen wir ein und das wollen wir. Also bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Komm, dampf nochmal!
Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.